Ja, welches Evangelium verkünden wir und wie? Und die Frage nach Charles Finney ist halt deshalb so wichtig, weil er, wie wir gehört haben, im Grunde unsere Theologie mitgeprägt hat durch das, was wir übernommen haben, was uns überkommen ist. Aber nicht nur die Theologie, sondern überhaupt die Praxis der Evangelisation. Wie verkündigen wir? Diese genannten New Measures, diese neuen Methoden von Finney, ist auch das, was heute noch eben praktiziert wird, bei dem, was wir unter Evangelisation uns vorstellen, eine Großveranstaltung. Und das wird sich bemüht, Menschen irgendwie anzulocken durch eben das, was der Mensch in seinem natürlichen sündigen Zustand möchte, sei es Rockmusik, sei es Theateraufführungen. Genau das hat eben Finney eingeführt und dann bis eben gipfelnd dahin den Bekehrungsaufruf manipulativ zu gestalten durch emotionale Musik, durch ein Bedrängen in einer fleischlichen Weise, dass halt dieser Altarruf hinterher geschieht und ja, dann leider recht oberflächliche Bekehrung oder in den meisten Fällen wohl Scheinbekehrungen dabei herauskommen. Übrigens ein Problem, das auch Arthur Pink dann eben aufgreift in seinem Buch, das um 1930 rum entstanden ist. Was ist rettender Glaube? Gibt es nachher auch für 3 Euro an dem Basar, dann brauche ich das schon nicht mehr vorstellen. Was ist rettender Glaube? Eben dass das Problem, dass ein Großteil der heutigen, auch Evangelikalen, einen nicht echten rettenden Glauben haben, aufgrund falscher Evangelisationspraxis. Also das Problem liegt gleich an der Wurzel, an der Evangelisation. Welches Evangelium müssen wir verkündigen, damit ein echter Glaube herauskommt? Das Evangelium, was eben sich auch durch die 5 Punkte der Lehren der Gnade darstellen oder gliedern lässt. Bei der Frage nach der Evangelisation fragen wir uns natürlich auch, sollen wir überhaupt evangelisieren? Es ist nicht so, dass sich jeder Einzelne unter Druck gesetzt werden muss, verstehen muss, jeden Tag mindestens einmal Zeugnis zu geben, mindestens 10 Traktate verteilt zu haben und so weiter. Wir haben in der Bibel sehr wenig diese Befehle zu evangelisieren. Was wir aber haben, ist, dass wir als Gemeinde den Auftrag haben. Matthäus 28, der große Missionsauftrag, hatte Herr Jesus den 12 Aposteln gegeben. Und er sollte ausgeführt werden, bis der Herr Jesus wiederkommt. Also nicht nur die 12 Apostel persönlich, sondern sie repräsentativ für die gesamte Gemeinde im Laufe der Kirchengeschichte. Wir stehen in dieser Kontinuität der 12 Apostel und als Gemeinde haben wir den Auftrag, das Evangelium zu verkünden. Und wenn ich gleich über Evangelisation spreche, wie, müssen wir eben in diesem Rahmen denken, wie können wir als Gemeinde evangelisieren? Und da muss halt jeder in seinem Verantwortungsbereich, ja, kann bedenken, wo hat das, was ich gleich sagen werde, mit dem zu tun, wo er etwas in der Gemeinde aktiv beiträgt. Zum Beispiel in der Familie die eigenen Kinder. Das ist eine sehr langfristige, systematische Evangelisation. Wie vermitteln wir unseren eigenen Kindern das Evangelium? Dann auch in der Jugendarbeit. Wenn du Jugendleiter bist, wirst du vielleicht einige oder etliche Jugendliche dabei haben, die bisher nur Mitläufer waren, aber noch nicht wirklich Leben aus Gott haben. Wie vermittelst du das Evangelium? Jugendarbeit ist auch immer Evangelisationsarbeit. Und dann in unseren dauerhaften Kontakten, Freundschaftsevangelisation, persönliche Evangelisation, ich habe ja das Buch eben schon von Mark Dever erwähnt, bei Freunden, Kollegen, Nachbarn. Und natürlich kommen auch diese spontanen Evangelisationen in unserem Leben vor, wo wir kurz Gelegenheit haben, ein Zeugnis zu geben, wo wir, wie die Bibel sagt, Rechenschaft ablegen sollen über die Hoffnung, die in uns ist. Aber wir müssen nicht denken, dass wir in solchen spontanen, kurzen Gelegenheiten jemanden sofort irgendwie zum Glauben führen können. Tim hat eben erzählt von einer Begebenheit mit diesem Angler, war vielleicht nur ein kurzes Gespräch und viele Jahre später hört er davon, dieser Mann ist zum Glauben gekommen und sein Beitrag war vielleicht ein Puzzlestückchen in dem Plan Gottes, nicht in dem Plan, den Tim an dem Tag hatte, sondern in dem Plan Gottes war es ein Puzzlestückchen auf dem Weg dorthin. Also, wenn wir jetzt über Evangelisation sprechen, jeder möge darüber nachdenken, was sein persönlicher Verantwortungsbereich ist. Ich werde jetzt diese 5 Punkte durchgehen und da gibt es jeweils 2 Seiten. Was haben die uns zu sagen? Einmal für uns als Evangelisten sozusagen, als der die Botschaft vermittelt über das Wesen des Evangeliums, das Wesen der Botschaft Und dann B, was hat es für den Sünder zu bedeuten? Was müssen wir ihm sagen? Was ist die Botschaft an sich? Und diese Gliederung ist ganz einfach und ihr braucht keine Sorge haben. 5 ist zwar eine relativ hohe Gliederungszahl für eine Predigt, aber das geht jetzt relativ fix. Die völlige Verdorbenheit ist der Anteil des Menschen, das Werk des Menschen an der Rettung. Völlige Verdorbenheit, erster Punkt. Zweiter Punkt, das Werk des Vaters, der Beitrag des Vaters, die bedingungslose Erwählung. Der dritte Punkt, das Werk des Sohnes in der Errettung, die wirksame Sühne. Der vierte Punkt, das Werk, ihr könnt es euch schon denken, das Werk des Heiligen Geistes in der Errettung, die wirksame Berufung. Und der fünfte Punkt, das wäre dann nochmal ein extra Punkt, das Ausharren. Ja, die Punkte 2, 3 und 4 beschreiben natürlich Errettung. Und der Punkt 5 beschreibt dann das Leben als Gläubiger, das Ausharren. Den lassen wir jetzt aus, weil wir wollen über das Evangelium, die Evangelisation sprechen. Also haben wir diese vier Punkte, den Beitrag des Menschen und den Beitrag Gottes. Der Beitrag des Menschen, die völlige Verdorbenheit. Das T von diesem Tulip. Was hat das uns zu sagen als Evangelisten? Wir müssen wissen, dass der Erfolg dessen, was wir sagen, wir uns bemühen, nicht an uns liegt. Es liegt an Gott. Wir sind Sünder, die in Diensten Gottes stehen. Wir brauchen selber die Gnade und Gottes Befähigung und Wirken. Wir müssen uns selber eben als unfähig fühlen und auf die Gnade Gottes angewiesen sein in der Evangelisation. Es sind nicht unsere Methoden, unsere Raffinessen, nicht unsere Marketing-Clues, die wir uns ausgedacht haben. Wir müssen ganz auf Gott vertrauen. Gott ist es, der reden und handeln muss, denn unser Reden und Handeln ist das Reden und Handeln von Sündern. Wir werden den Sünder nicht durch Methoden erreichen und es nützt nichts, ihn zu einer fleischlichen Entscheidung oder religiösen Gefühlen zu bewegen. Gottes Gnade ist nötig. Das ist das, was wir bedenken müssen bezüglich unserer eigenen Verdorbenheit in der Evangelisation. Aber dann ist natürlich die Botschaft der Verdorbenheit eine ganz wichtige Botschaft, die zum Evangelium gehört und die heute oft weggelassen wird. Ja, was dem Sünder eigentlich die Notwendigkeit der Errettung klar macht. Du bist verdorben, du bist böse, du bist ein Sünder. Die Notwendigkeit der Buße, umzukehren. Das ist ein sehr unbequemer Teil des Evangeliums, der heute unpopulär ist, weil man den Menschen etwas Positives bieten will, Ermutigung, etwas Therapeutisches zum Wohlfühlen. Deshalb wird das oft weggelassen und es gehört zum Evangelium dazu. Der Sünder muss seine Sünde und die absolute Auswirkung der Sünde einsehen. Das Evangelium ist die Botschaft von der Errettung, von der Sünde. Und wenn der Sünder das Problem nicht verstanden hat, wie sündig er ist, dann wird er diese Errettung nicht annehmen können. Dass er völlig verdorben ist, das heißt nicht unbedingt, dass sein Tun so böse ist, wie es nur irgend böse sein kann. Denn es gibt Menschen, die menschlich gesehen vielleicht Gutes tun, die einen mehr oder weniger. Nein, es bedeutet nicht, dass man so böse ist, wie man nur sein könnte. Es bedeutet auch nicht, dass man überhaupt nichts Gutes tun könne, sondern es bedeutet, dass alle Bereiche des Charakters und alle Bereiche unseres Denkens und Verstandens von der Sünde unbrauchbar gemacht sind und verseucht. Wie ein Tropfen Gift ein ganzes Glas Wasser verseucht, so ist das böse Herz des Sünders vollkommen unwürdig für Gott. Er braucht ein neues Herz, es muss von Gott gereinigt werden. Die Verdorbenheit bedeutet, dass er versklavt ist und für Gott tot ist. Das sind die Stichworte Versklavung und Todsein. Und ich werde jetzt öfters auf ein Bild kommen, das Bild vom Rettungsring. Es gab mal vor kurzem ein Heft über Evangelisation, da wurden eben Arminianismus versus Calvinismus diskutiert und als Titelbild war ein Rettungsring da drauf, als Symbol für die Errettung. Aber das Bild des Rettungsrings ist schon ein arminianisches Symbol, also ein Symbol, das ausdrückt, der Mensch kann etwas zu seiner Errettung beitragen. Er kann diesen Ring ergreifen, er kann sich daran festhalten, er kann sich entscheiden, ihn zu nehmen oder es sein zu lassen. Aber wirf einem Toten einen Rettungsring hin, er wird ihn nicht nehmen. Du musst schon ins Wasser reinspringen und rausholen, du kannst ihn dann vielleicht wiederbeleben. Und genau das ist das, was Gott tut. Er wirft keinen Rettungsring hin, sondern er hat ein lebensspendendes Wort, wie der Herr Jesus zum Lazarus: Komm heraus aus dem Grab. Das ist der Ruf des Evangeliums. Also völlige Verdorbenheit bedeutet, so tot zu sein und versklavt unter die Sünde, dass man nichts anderes kann, als das zu tun, was die Sünde diktiert, es sei denn, die Gnade Gottes durchbricht das. Und deshalb diese Frage, die Wiedergeburt, wird man wiedergeboren, nachdem man geglaubt hat, oder glaubt man, nachdem man wiedergeboren ist? Ist ganz einfach zu beantworten. Der Sünder kann nicht glauben. Wie soll er dann wiedergeboren werden, wenn er erst dann wiedergeboren wird, wenn er sich entschieden hätte? Nein, das ist etwas, was, wir brauchen nicht über zeitliche Reihenfolgen reden, es ist eigentlich eine Gleichzeitigkeit. Die Wiedergeburt bedeutet das, dass Gott den Glauben schenkt. Dass man das Evangelium annimmt und dann hat man, dadurch, dass man den Glauben an den Herrn Jesus hat, ihn im Herzen, sein Wort, sein Evangelium und damit neues Leben. Dem Sünder muss klar werden, dass er nichts zu seinem Heil beitragen kann. Das müssen wir in der Evangelisation verdeutlichen. Er muss eben nicht auf sich selbst geworfen werden, sondern er muss auf Christus geworfen werden. Und das ist eigentlich keine komplizierte theologische Sache. Das kann man auch Kindern klar machen. Die Hoffnung ist nicht bei dir selbst, dass ich dir ein Rezept gebe, 4 Schritte, 5 Schritte, und das musst du tun. Deine Hoffnung muss der Herr Jesus sein. Er allein kann dich retten. Du bist verdorben, aber Gottes Gnade, die kann dich retten. Der Sünder muss eine Ahnung von Gnade bekommen, nicht von einer Methode, sondern von Gnade. Auch wenn er die Dimensionen, die Großartigkeit der Gnade erst im Laufe seines Glaubenslebens mehr und mehr verstehen wird. Das ist dann das Wachstum in der Gnade. Damit ihr, Epheser 3, Vers 18, imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und sie zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Das ist natürlich ein Prozess dann später im Glaubensleben. Aber im Kleinen, in der Nussschale sozusagen, muss es im Anfang schon da sein, dass es aus Gnade ist, dass die Errettung aus Gnade ist und nicht aus mir selbst. Das lässt sich ganz einfach feststellen durch die Frage, wenn jemand meint, errettet zu sein, frag ihn, was meinst du, woran liegt es, dass du errettet bist? Oder warum bist du errettet? Und wenn er dann auf sich selbst verweist, ich habe mit Leuten gesprochen, ja, weil ich in der Kirche die Orgel spiele, weil ich Christus diene, Antwort von vielen Evangelikalen, weil ich mich bekehrt habe, weil ich dies und jedes Erlebnis hatte. Es sind mir kalte Schauer den Rücken runtergelaufen, eindeutig, ich bin errettet. Nein, es liegt nicht an dir, dass du errettet bist, sondern es liegt an Gott. Das ist auch die Frage nach der Erwählung, ist damit beantwortet. An wem liegt es, dass du gläubig bist? Liegt es an dir oder liegt es an Gott? Und wer immer dann antwortet und sagt, es liegt an Gott, ist eigentlich als Calvinist dann, ja, von manchen würden sagen, zu beschimpfen, zu betiteln. Es ist auch ein Ehrentitel. Arminianismus ist andererseits auch eine Kinderkrankheit des Glaubens. Also wir fragen uns natürlich, ist jetzt so jemand wirklich nicht errettet oder vielleicht doch? Und dabei muss man auch differenziert sehen, dass Arminianismus sozusagen eine Kinderkrankheit des Glaubens ist. Kinder sind nun mal auf sich selbst fixiert, auch Kinder im Glauben, wenn man auch als Erwachsener zum Glauben kommt, man ist erst auf sich selbst fixiert und es ist ein Prozess des Reifens, mehr und mehr den zu erkennen, der von Anfang ist, wie es im ersten Johannesbrief heißt, mehr und mehr die Gnade zu erkennen, in der Gnade zu wachsen. Es ist sehr interessant, wenn wir das im ersten Johannesbrief lesen, wo Johannes verschiedene Gruppen anspricht, Altersgruppen, und wie er sie beschreibt. 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Ich schreibe euch Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Grundlage, die Sündenvergebung. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Väter, reife, gestandene Männer im Glauben, sie haben Christus erkannt. Das ist das Stichwort des Glaubenslebens, Christus und seine Gnade zu erkennen, der von Anfang ist. Er ist der Anfang, auch unseres Glaubenslebens. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt, diese Kraft im Glauben, die sie haben. Und dann wiederholt Johannes das nochmal, Vers 14. Ich habe euch geschrieben, Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Sozusagen die grundlegende Beziehung zum Vater. Ich habe euch Väter geschrieben. Und was hat Johannes uns zum zweiten Mal zu sagen? Wieder, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Genau das wie im vorigen Vers, er hat da nichts anderes darüber zu sagen. Das ist das große Reifeprädikat des Glaubens, den erkannt zu haben, der von Anfang an ist. Das ist im ersten Johannesbrief der Herr Jesus. Ja, der Irrglaube der Machbarkeit verführt zu allen Methoden der Manipulation. Der Irrglaube der Machbarkeit, dass wir Evangelisation machen könnten, das führt zu allen Methoden der Manipulation. Dann sind wir es, die versuchen wollen zu manipulieren. Emotionale Appelle, Musik, Theater oder emotional aufgeladene Argumente, Druck, emotionale Rhetorik bis hin zur gezielten Ausschaltung des Verstandes durch wahnwitzige Musik oder auch Wunderdarbietungen. Und das müssen wir vermeiden. Die anderen Punkte werden kürzer. Der Beitrag Gottes in der Errettung, erstens des Vaters, die bedingungslose Erwählung. Für uns als Evangelist bedeutet das, dass wir nicht beten sollen. Nein, im Gegenteil. Wenn es an Gott liegt, dass jemand zum Glauben kommt, nur dann hat doch Gebet einen Sinn. Viele fragen mich, ja, wenn Gott das vorherbestimmt hat, was sollen wir dann noch beten? Ja, ich sage, wenn es an dir liegt, was willst du denn dann beten? Weil es an Gott liegt, können wir überhaupt beten für die Errettung. Weil es in Gottes Hand liegt, jemandem das Herz zu öffnen. Und wir wissen nicht, wer erwählt ist und wer nicht. Das Evangelium soll weltweit allen Völkern, allen Nationen, Menschen in der Hoheit, Königen, und das meint auch Timotheus dann mit allen Menschen, es gibt keinen, dem man das Evangelium nicht sagen soll. Und das steht aber überhaupt nicht im Widerspruch damit, dass Gott nur nicht alle erwählt hat, sondern einige. Also, für uns bedeutet es Gebet. Es bedeutet auch Geduld, weil es Gottes Wirken ist. Es ist Gottes Zeitplan. Oft kommen Menschen viele Jahre später erst zum Glauben, wenn wir das Wort ausgestreut haben. Heute ist Evangelisation sehr ergebnisorientiert. So wie unsere Gesellschaft überhaupt. Ja, du willst alles sofort haben. Es muss instantmäßig gehen. Geduld ist etwas, was uns heute abhandengekommen ist. Es kann viele Jahre dauern, nachdem das Wort ausgestreut ist, dass Gottes Zeitpunkt gekommen ist und der Sünder überwunden wird. Die Erwählung bedeutet für uns, dass wir auf Gottes Wort vertrauen und auf Gottes Gnade vertrauen. Es ist kein Muss, dass jemand zum Glauben kommt. Jeremia war ein wirksamer Prophet. Wie viele sind durch ihn zum Glauben gekommen? Ich weiß nicht, ob einer überhaupt. Vielleicht war es Hesekiel, spekulieren manche, aber ansonsten hat er nur Ablehnung erlebt von seinem Volk. Wenn wir evangelisieren und erleben nur Ablehnung, 100%, das heißt nicht, dass unser Dienst nicht gesegnet ist. Es ist vielleicht Gottes Plan. Wir müssen treu sein in der Evangeliumsverkündigung und nicht auf die Ergebnisse schauen. Alles liegt in Gottes Hand. Für den Sünder bedeutet Erwählung, ihm klarzumachen, du bist abhängig von ihm. Gott hat dich geschaffen. Er ist dein Schöpfer, er ist dein Erhalter, er ist dich der es dich bewahrt, dass du bisher noch nicht vor dem Baum gefahren bist, noch nicht erkrankt bist, dass du überhaupt noch atmen kannst. Alles, was du hast, hast du Gott zu verdanken. Du stehst unter seinem Walten und damit auch unter seinem Richten. Und wenn du unter ihm als Richter stehst und wenn wir ihm vorher vermittelt haben, seine völlige Verdorbenheit, dann wird klar, dass der Zorn Gottes auf ihm liegt, dass er Gott als Richter erfahren wird, wenn er nicht die Gnade vorher erfährt. Dann kommt ja oft die Frage, ja, und wenn ich nicht erwählt bin, dann kann ich doch eh nichts machen. Wie sollen wir darauf reagieren? Ein berechtigter Einwand, wenn ich nicht erwählt bin, was soll's? Sollen wir denn dann Optimismus wecken, beschwichtigen und klar machen, ja, du hast vielleicht, ist doch nicht so schlimm und irgendwie wird Gott schon ein Auge zudrücken. Warum sollen wir nicht klar machen? Nein, es ist tatsächlich so, wenn du nicht erwählt bist, hast du keine Chance. Das ist, hört sich für uns sehr konfrontativ, sehr hart an. Aber gerade das kann dem Sünder vielleicht klar machen, dass er aufgeweckt wird, dass er wirklich von Gott abhängig ist und dass ihm, wenn er wirklich errettet werden will, nichts anderes übrig bleibt, als auf Gottes Gnade zu hoffen. Und wenn wir ihm das sagen, du hast tatsächlich keine Chance, wenn du nicht erwählt bist, wenn es nicht an Gott liegt, können wir ihn fragen, treibt dich dieser Gedanke in Not? Macht dir das Not? Dann erkenne, dass du auf seine Gnade angewiesen bist. Oder verleitet dich dieser Gedanke zur Sünde, zu sagen, es ist sowieso egal, dann lebe ich, wie ich will, führt es dich zur Rebellion, zur Ablehnung. Wenn das deine Reaktion ist, dann offenbart das deine sündige Natur und offenbart das, dass du zu Recht unter dem Zorn Gottes stehst. Das müssen wir ihm deutlich machen. Dann wird er durch das Evangelium vielleicht doch zur Buße kommen. Dann das Werk des Sohnes, die wirksame Sühne. Das Erlösungswerk Christi dürfen wir nicht durch Verallgemeinerung abschwächen. Es ist ja die Frage, ist Christus sowieso für alle gestorben, für alle Menschen aller Zeiten? Hat er da die Sünden schon bezahlt? Wenn das so wäre, dann wäre ja alles in Ordnung. Und das ist eben eine häufige Praxis, dass man in der Evangelisation sagt, Christus ist für dich gestorben. Dürfen wir das wirklich so sagen? Wir wissen es ja nicht, ob er erwählt ist. Es könnte sein. Es ist besser, die allgemeine Aussage zu treffen, Christus ist für Sünder gestorben, denn so lehrt es die Bibel. Christus ist für Sünder gestorben. Bist du einer? Brauchst du seine Sühnung? Das ist das Evangelium, dass der Jesus für Sünder gestorben ist. Und wenn wir jetzt diesen Punkt haben, was der Herr Jesus tat zur Errettung, da könnte man natürlich jahrelang drüber reden. Ein Buchhinweis, was am Kreuz geschah, von Sproul, führt es etwas tiefer aus, als ich es jetzt die Zeit dazu habe. Aber was wir auf jeden Fall in der Evangelisation machen müssen, erkläre das Werk vom Kreuz. Was geschah am Kreuz? Ja, genau dieser Buchtitel. Erkläre Rechtfertigung. Was bedeutet Rechtfertigung? Was bedeutet es, dass der Jesus sprach, es ist vollbracht? Auch die Auferstehung gehört dazu. Und mache dem Sünder deutlich, er wird nicht durch Kooperation mit Gott errettet. Also nicht dadurch, dass er ein allgemeingültiges Angebot annimmt, nicht diesen hingeworfenen Rettungsring ergreift nach dem Motto friss oder stirb, sondern durch ein Werk, das am Kreuz vollbracht wurde. Er wird nicht durch Kooperation mit Gott errettet, sondern durch die Zurechnung von Jesu Gerechtigkeit. Das ist das Entscheidende, dass ihm Jesu Gerechtigkeit, die er am Kreuz erworben hat, zugerechnet wird. Nicht Mitwirkung des Menschen, allein durch Glaube. Der Glaube ist eben das passive Annehmen als Reaktion, die Gott schenkt und bewirkt. Ja, und damit kommen wir eigentlich schon zu dem letzten Punkt, zu der wirksamen Berufung, das Werk des Heiligen Geistes. Der Evangelist, wir als Evangelisten müssten bedenken, dass unser eigener Ruf nichts nützt. Bei uns ist es so, wie Goethe sagte, Worte sind Schall und Rauch. Aber wenn es Gottes Wort ist, dann ist es nicht Schall und Rauch, sondern dann ist es Gottes Kraft. Das Evangelium ist Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Und das müssen wir eben vermitteln, das klare Evangelium. Nicht irgendwie Honig um den Bart schmieren, nicht irgendwelches Beiwerk produzieren an Showeinlagen, an Lockeinlagen, sondern das Evangelium verständlich und klar vermitteln und vollständig. Allein durch das Evangelium beruft Gott, also diese wirksame Berufung geschieht durch das Evangelium. Wir können da vielleicht nochmal 2. Timotheus 1, Vers 8 bis 10 zu lesen, wo das sehr schön gesagt ist zu Timotheus, der eben auch sich nicht schämen sollte, für das Evangelium das Zeugnis zu geben. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn, noch meiner, seines Gefangenen, sondern leide mit für das Evangelium nach der Kraft Gottes. Das Evangelium wird als Kraft Gottes bezeichnet. Der hat uns errettet und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben. Also da hat auch Tim heute Morgen schon drüber gesprochen, der Vorsatz Gottes. Gott ruft uns mit heiligem Ruf, das ist der Ruf des Evangeliums. Und darin verwirklicht sich das, also ich habe jetzt uns gesagt, eigentlich spreche ich von uns als Evangelisten, also Gott ruft den Sünder mit heiligem Ruf, aber eben nach seinem Vorsatz. Nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz. Und hier ist auch der Zeitpunkt nochmal gesagt, die er in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben hat. Jetzt aber offenbart geworden ist, Vers 10, durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, der den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Also durch das Evangelium wird auch das Leben offenbar, wem wirklich Leben von Gott angegeben ist. Also wir müssen das klare Evangelium berufen, dann hängt das Ergebnis nicht von uns ab, sondern von Gott, weil Gott es ist, der darin ruft. Also benutze die Bibel. Evangelisation niemals ohne Bibel, Evangelisation ohne Gottes Wort. Was wäre das für eine Evangelisation? Also benutze die Bibel, dann auch wieder für uns der Aufruf, bete, denn wenn es an Gott liegt, müssen wir für die Evangelisation beten, um seine Gnade. Und auch hier der Punkt Geduld, weißt nicht, wann Gottes Zeitpunkt gekommen ist, streue das Wort aus, aber werde nicht hoffnungslos, wann die Frucht aufgeht. Apologetik in allen Ehren, also die intellektuelle Diskussion um Glaubensfragen, Apologetik, wir sollen ja zu jeder Zeit zur Rechenschaft bereit sein, aber intellektuelle Einwände sind eigentlich nicht das Problem. Wenn wir jemanden fragen würden, wenn all deine oder wenn jemand intellektuelle Einwände hat und wenn wir ihn dann fragen, ja, angenommen, alle deine intellektuellen Einwände könnte ich befriedigend klären, würdest du dich dann auf der Stelle bekehren? Dann wird sichtbar. Sind es nur Ausweichungen seiner intellektuellen Einwände oder sucht er wirklich nach Antworten? Und das gibt es auch, eben, dass Menschen noch diese und jene Fragen haben und nach der Entstehung der Bibel oder so, das muss ja auch erklärt werden. Aber wenn es nur ein Einwand ist, um sich nicht zu bekehren, nützt es nichts, damit die Zeit zu vergeuden. Wir müssen das klare Evangelium bringen, Verdorbenheit des Menschen, Buße und dann die Abhängigkeit von Gott deutlich machen, das Werk vom Kreuz und dann der Ruf des Evangeliums. Und da bedeutet eben, dass das Evangelium eben auch ein Ruf ist. Was umfasst das Evangelium alles? Wie wird es in der Bibel verwendet? Es ist das Evangelium von Jesus und der Auferstehung, so wird es in Apostelgeschichte 17, Vers 18 genannt. Es ist das Evangelium der Gnade Gottes, Apostelgeschichte 20, 24. Es ist das Evangelium Gottes über seinen Sohn, Römer 1, Vers 1 und 3. Also wenn wir das Evangelium verkünden, sind das die Inhalte, Jesus, die Auferstehung, die Gnade Gottes über seinen Sohn. In 1. Korinther 15, Vers 1 wird das Evangelium gut zusammengefasst. Ich habe euch das Evangelium gebracht, dass der Jesus gestorben ist für Sünder und auferstanden ist und aufgefahren ist in den Himmel. So kurz fasst Paulus dort das Evangelium zusammen. Und das Evangelium ist eben auch Gottes Kraft zum Heil jeden Glaubenden. Und es bewirkt die Wiedergeburt. Es ist also nicht nur ein zu vermittelnder Inhalt, sondern auch Werkzeug der Vermittlung. Und Gott selbst wirkt im Evangelium und handelt im Evangelium. Also Evangelisation muss immer Handeln Gottes sein. Es ist genau wie bei der Heiligung im Leben von Gläubigen, also nicht nur beim Anfangspunkt, sondern auch im fortläufenden Leben des Gläubigen. Wir rufen ja auch in den Predigten auf zu Praxis und Gehorsam. Aber Gott bewirkt dies eben durch sein Wort, eben dadurch, dass der Ruf, die Aufforderung in der Bibel steht, zum Beispiel, was ich heute Morgen vorgelesen habe, ihr Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, ein ganz praktischer Aufruf. Ja, das sollen wir dann auch tun. Und dort, wo die Bibel aufruft, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, auch ein Aufruf und das sollen wir tun. Aber in beiden Fällen, sowohl bei der Evangelisation als auch bei der Praxis des Gläubigen, ist es das Wort, das die Kraft dazu gibt. Und das Evangelium ist eben auch so ein Aufruf. Und das wird nochmal besonders deutlich in 2. Korinther 5, wo es heißt, dass wir, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, Menschen überreden. Und da ist wirklich dieses auf Menschen einreden, das Appellative, sagt man. Also ein Aufrufcharakter, glaube doch. Und sie auch überzeugen, kann man das auch nennen. Also es gehören auch intellektuelle Argumente dazu. Und Paulus schreibt dann, denn die Liebe Christi drängt uns. Also es ist die Gnade Gottes, die Liebe Christi, die uns dazu drängt, dieses Evangelium zu verkündigen. Er schreibt aber auch, dann 2. Korinther 5, Vers 18, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat, so sind wir nun Gesandte an Christi Statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt, wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Also hier dieser Aufruf, lasst euch versöhnen mit Gott, Aber das darf man nicht isoliert sehen, sondern Paulus schreibt hier, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat, durch Christus. Es ist Gottes Werk, die Versöhnung ist von ihm, die Erwählung ist von ihm und Gott wirkt durch uns, Gott ruft durch uns. Alles ist von Gott, schreibt Paulus selbst hier in diesem Zusammenhang. Ja, die natürliche, normale Reaktion des Sünders darauf ist Ablehnung, Unglaube oder aber oberflächliche Religiosität. Das gibt es auch, er reagiert positiv, aber es ist oberflächlich und nur eine Religiosität. Das müssen wir ihm aufzeigen und ihm dann weiter seinen Zustand und die Gnade Gottes verdeutlichen. Der Sünder muss konfrontiert und herausgefordert werden, eben auch durch diesen Ruf. Das Evangelium ist nicht nur die Erklärung von Tatsachen und Lehren, sondern auch ein Aufruf zur Buße. Gott gebietet allen Menschen, Buße zu tun, Apostelgeschichte 17. Es ist ein Aufruf zur Buße, Umkehr und Glaube. Aber auch dieser Aufruf darf nicht manipulativ erfolgen, sondern sollte sachlich und nüchtern. Emotion ist zwar natürlich angebracht, aber darf nicht künstlich aufgesetzt werden. Evangeliumsverkündigung ist, wie auch die Predigt für Christen in der Gemeinde für Gläubige, ebenfalls ein seelsorgerliches, ein eindringliches Ermahnen und Ermuntern. Sage nicht nur, tue Buße, sondern sage, Gott sagt in der Bibel, tue Buße. Also das ist auch noch wichtig, also schon seelsorgerlich, dass wir uns jemanden sozusagen ihm zu Herzen reden, tu doch endlich Buße von deinen Sünden. Aber dass wir es nicht nur von uns aus sagen, sondern deutlich machen. Gott sagt in der Bibel, tue Buße, berufe dich auf die Autorität Gottes in der Schrift. Ja, das waren eigentlich diese Tulip-Punkte, diese Punkte des Calvinismus als Gliederung des Evangeliums. Nun machen wir natürlich, wenn wir evangelisieren, keinen Glaubensgrundkurs Tulip. Ja, ich habe mal überlegt, Bethanienflach, sollten wir nicht mal Glaubensgrundkurs rausbringen, der sich an diesen fünf Punkten orientiert. Wäre eigentlich gar keine schlechte Sache. Aber ist jetzt nicht unbedingt, dass man das als Evangelisationskurs machen sollte unbedingt. Vielleicht ist eine Alternative. Aber was ist eigentlich Gottes Methode? Und das nur ganz kurz als Schlusspunkt, den man noch viel weiter ausführen könnte, aber nur mal als Anreiz, es weiterzudenken. Gottes Methode, wie er sich offenbart durch die Bibel, ist ja eigentlich eben ja vorne anzufangen mit der Bibel und chronologisch in zeitlicher Reihenfolge durch die Bibel durchzugehen. Das kann man zum Beispiel sehr gut zu Hause in der Familie machen, dass man die Bibel vielleicht ganz durchliest oder 1., 2. Mose und dann kommt man zu ein paar Ausschnitten aus den Propheten und dann zu den Evangelien. Oder halt auch, es gibt chronologische Kurse, roter Faden durch die Bibel, hatte ich schon erwähnt. Und wenn wir uns das anschauen, chronologisch durch die Bibel, dann sehen wir folgende Punkte. Erstens, am Anfang steht Gott bei der Schöpfung und bei allem. Am Anfang Gott. Und das ist das, worüber wir eigentlich die ganze Zeit gesprochen haben. Es liegt nicht an den Menschen. Die Schöpfung konnte kein Mensch machen, auch kein Mensch konnte sich selber erschaffen und kein Mensch kann sich selber wiedergeburten. Es liegt Gott, am Anfang steht Gott und das ist die Botschaft der Bibel auf Seite 1. Gott ist allursprünglich, alles ist durch ihn. Er ist allmächtig, er ist herrlich, er ist heilig. Dann blättern wir weiter in der Bibel, was kommt dann? Die Verderbnis der Sünde, die völlige Verdorbenheit des Menschen. Erste Sünde, naja, Bagatelle. Apfel gegessen, so schlimm. Zweite Sünde, Brudermord. Die Sünde, die vielleicht gar nicht so schlimm erscheint. Was sind ihre Auswirkungen? Sehen wir schon bei Kain und Abel. Die schlimmsten, auch für den Menschen dann nachvollziehbar, am schlimmsten Zustände des Mordes und der Gewalttat. Aber auch die kleine, in unseren Augen sind kleine Sünde, ist von ihrem Wesen her genau dieselbe schlimme Sünde. Also da können wir dem Menschen schön seine Verdorbenheit deutlich machen, Sündenfall. Was sehen wir dann, wenn wir weiter in der Bibel blättern? Wir sehen den erwählenden Gott. Er erwählte Noah und ließ den Rest der Welt untergehen. Er erwählte Abraham und der Rest der Welt interessierte auf einmal nicht mehr. Und viele, die was gegen die Erwählung haben, oder eigentlich alle, die etwas gegen die Erwählung haben, haben komischerweise nichts gegen die Erwählung Israels. Ja, Abraham erwählt, alle seine Nachkommen, das erwählte Volk Israel. Ja, die Nationen standen auch außen vor. Und daran können wir den Leuten deutlich machen, chronologisch durch die Bibel, Gott ist ein erwählender Gott. Aus Gnade erwählt er Menschen heraus und rettet sie aus dieser Welt. Das könnte man auch an dem Beispiel Engel, könnte man auch Gott als erwählenden Gott deutlich machen. Wir lesen in der Bibel von erwählten Engeln. Ja, und was ist mit denen, die nicht erwählt sind? Die haben keine Chance. Den Dämonen wird kein Evangelium zur Bekehrung verkündigt. Wenn Gott vorgeworfen wird, ungerecht zu sein, weil er nicht alle Menschen gleichmäßig das Evangelium anbietet oder erwählt hat, müsste man ihm das auch bei den Engeln vorwerfen. Wenn wir weiter durch die Bibel gehen, sehen wir den errettenden Gott. Die Errettung aus Ägypten, die Errettung aus Sklaverei, aus tiefer Verlorenheit. Sogar gegen den Willen. Was hat sich das Volk gesträubt, gerettet zu werden von Mose, sich aufgelehnt? Es ist nicht so, dass Gott mit bereitwilligen Menschen kooperiert oder bereitwillige Menschen mit Gott kooperieren. Nein, Gott rettet souverän. Beispiel Rettung Israels aus Ägypten. Was sehen wir dann? Das Gesetz. 2. Mose. Das Gesetz Gottes. Gottes Anspruch und die Unfähigkeit des Menschen wird verdeutlicht. Und ihr könnt diese Übung weiter selber durchführen. Was sehen wir noch, wenn wir chronologisch durch die Bibel gehen? Den verheißenen Messias, Gottes Rettungsplan und Gottes Rettungstat, um sein Volk von seinen Sünden zu retten. Wie er das über die Jahrhunderte verheißen hatten und die Menschen nur diese Hoffnung hatten, dass Gott als Retter aktiv wird. Und dann lesen wir auch in den Evangelien Jesu Konfrontationen. Der reiche Jüngling, der fragte, wie kann ich ewiges Leben bekommen? Und der Jesus hat dort nicht mit Finis, Methoden evangelisiert, den müssen wir irgendwie gewinnen, den müssen wir was bieten. Nein, er hat ihn konfrontiert, so dass er hinterher betrübt wegging. Übrigens ein Buch dorthin von Walter Chantry über Evangelisation, wo Evangelisation allein anhand dieses Beispiels vom reichen Jüngling verdeutlicht wird, sehr empfehlenswert. Johannes 6, wo der Jesus die Erwählung deutlich macht, niemand kann zum Vater kommen, wenn es ihm nicht gegeben ist, oder niemand kann zu ihm kommen, wenn nicht der Vater ihn zieht. Wie reagieren die Menschen? Viele gehen weg. Petrus wird gefragt, willst nicht auch du weggehen? Und Petrus antwortet, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Seine Worte geben ewiges Leben. Und sein Wort ist jetzt das Wort vom Kreuz. Zu der Zeit in Johannes 6 war das Kreuz noch nicht geschehen. Jetzt können wir das vollständige Wort vom Kreuz weitergeben. Was für errettende Worte gäbe es sonst als dieses Wort vom Kreuz? Das allein ist unsere Kraft zum Evangelisieren. Und damit möchte ich schließen. Amen.